DW Menschen und Märkte.
Bessere Luft durch kostenloses Bahnfahren. Kryptowährungen in Afrika. Die Suche nach einer fairen Bitcoin-Bewertung. Und Amazon streicht Stellen. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Andreas Becker. In vielen deutschen Städten ist die Luft schmutziger, als die Grenzwerte für Schadstoffe erlauben. Es drohen Fahrverbote für Dieselautos, vor denen hat die Autoindustrie Angst. Außerdem drohen Bußgelder durch die Europäische Union, die Deutschland seit Jahren drängt, das Problem endlich in den Griff zu bekommen. Jetzt hat die Bundesregierung neue Vorschläge nach Brüssel geschickt. Dazu gehören weniger Fahrzeuge und kostenlose Busse und Bahnen. Kai Küstner.
Die deutsche Großstadtluft muss sauberer werden, und zwar schnell, hatte die EU-Kommission verlangt. Mit einer Reihe neuer Vorschläge versucht die Bundesregierung nun zu liefern. Was so manchen Bürger durchaus aufhorchen lassen dürfte, ist die Idee, einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr anzubieten. Klar ist, dass dies ohne die dafür zuständigen Bundesländer und die Kommunen nicht gehen wird, weshalb die auch ausdrücklich in dem Schreiben aus Berlin an den EU-Umweltkommissar erwähnt sind. Ziel sei es, so heißt es in dem Brief, der dem ARD-Studio Brüssel vorliegt, die Zahl der Autos zu verringern. Getestet werden sollen die aufgeführten Maßnahmen zunächst in 5 Pilotstädten.
Die Städte heißen Bonn, Essen, Herrenberg, Reutlingen und Mannheim.
So steht es in dem auf Englisch verfassten Schreiben. Was erfolgreich ist, soll dann bundesweit auf den Weg gebracht werden. Auch in Aussicht gestellt werden in dem Brief, über den als erstes das Magazin Politico berichtet hatte, neue gesetzliche Maßnahmen zum Ausstoß von Schadstoffen bei Bussen und Taxis.
Dies wird eine Initiative für Mietwagen, Carsharing-Autos sowie die ganze Bandbreite von Lieferwagen und Kleintransportern einschließen.
Erklären gemeinsam die Unterzeichner Umweltministerin Hendricks, Verkehrsminister Schmidt und Kanzleramtschef Altmaier. Von Fahrverboten ist in dem Brief zwar nicht die Rede, aber durchaus von sogenannten Niedrigemissionszonen für den Schwerlastverkehr. Außerdem will Berlin mit steuerlichen Vorteilen für Elektrofahrzeuge locken. Das neue Paket, so lautet das Versprechen aus Berlin an Brüssel, werde spätestens bis Ende des Jahres in Kraft treten. Die EU-Kommission droht damit, die Bundesregierung zu verklagen, weil Deutschland seit vielen Jahren die gesamteuropäisch vereinbarten Luftreinhaltungswerte nicht einhält. Dieser Brief ist der Versuch, Brüssel doch noch umzustimmen. Wie EU-Offizielle bestätigen, ist das Schreiben gestern, also Montag, in Brüssel eingetroffen. Die Kommission will nun die neuen Vorschläge prüfen und bis Mitte März entscheiden, wie sie mit der angedrohten Klage weiter verfahren will, die sie ja nicht nur Deutschland, sondern noch 8 weiteren Emissionssündern angedroht hatte. Wir können nun bestätigen, dass alle betroffenen EU-Staaten zusätzliche Informationen geliefert haben. Die werten wir jetzt aus und kommen Mitte März darauf zurück. Bestätigte Kommissionssprecherin Mina Andreeva. Wir hoffen, dass der vorliegende Plan sowie das Sofortprogramm Luft Beweis sind für unseren Ehrgeiz, Luftverschmutzung wirksam und schnell zu verringern, schreiben die 3 Unterzeichner des Briefs. Sollten Deutschland und andere EU-Staaten aber wirklich verklagt und schließlich verurteilt werden, könnte es teuer werden. Die EU-Richter könnten die Bundesrepublik zu täglichen Strafzahlungen verdonnern. Ende Januar war Bundesumweltministerin Hendricks nach Brüssel einbestellt worden, weil Deutschland, genau wie zahlreiche andere EU-Staaten, seit vielen Jahren die Luftreinhaltungsziele nicht einhält. Insgesamt 70 deutsche Städte, musste Hendricks eingestehen, hätten im vergangenen Jahr gegen die übrigens selbst gesteckten Stickoxidwerte verstoßen. Zu dem Termin war die Ministerin symbolträchtig in Brüssel mit dem Elektroauto vorgefahren. Ob das neue Engagement aus Berlin reicht, um die EU-Kommission zu erweichen, ist offen.
Die Kryptowährung Bitcoin hat im vergangenen Jahr einen atemberaubenden Kursanstieg erlebt. Seit Jahresbeginn hat sich der Wert zwar wieder halbiert auf aktuell um die 7000 Euro, doch der Hype ist noch längst nicht abgeflaut. Auch afrikanische Länder wie Kenia sind inzwischen im Bitcoin-Fieber. Junge Kenianer hängen ihren Job an den Nagel, um sich als Bitcoin-Händler selbstständig zu machen. Die Zentralbank und Ökonomen sind alarmiert. Inzwischen stecke so viel Geld in Kryptowährungen, dass in Kenia eine wirtschaftliche Krise droht, sollte die Blase eines Tages richtig platzen. Linda Staude.
Klopf, klopf, lasst uns ein. Eine Gruppe junger Frauen in traditionellen Kleidern singt und tanzt vor dem Tor eines Hauses in der Kleinstadt Naivasha. Der zeremonielle Gesang für die Eltern einer Braut ist der Auftakt zu einem wichtigen Ereignis vor der Hochzeit, die Verhandlungen um den Brautpreis. Eine uralte Tradition in Kenia. Nur das Ergebnis ist alles andere als traditionell. Das Besondere an diesem Tag ist, dass wir den Brautpreis in Bitcoin zahlen konnten. Das ist total faszinierend. Wir haben das vor 11 Monaten geplant mit meinen $200. Und heute sind sie 10-mal so viel wert. Bitcoins statt Ziegen. Bräutigam Andrew Mburu hat seine Schwiegereltern überzeugt, dass die Kryptowährung der bessere Deal ist. Die Hochzeit von Technologie und Tradition hat nationale Schlagzeilen gemacht und den Hype um die Kryptowährung in Kenia noch verstärkt. Sie sind inzwischen sehr weit verbreitet. Das ist kein Nischenmarkt mit ein paar Leuten in irgendeiner Ecke von Nairobi. Nein, sie sind überall. So der Ökonom Ali Khan Sachu. Wie viele Kenianer genau Geld in Bitcoin und Co. investiert haben, weiß niemand so genau. Klar ist nur, dass es viel Geld ist. In Kenia satte 4% des Bruttoinlandsprodukts, knapp $3 Milliarden.
I'm a businessman by passion.
Ich bin Geschäftsmann aus Leidenschaft. Selbst als ich noch einen festen Job hatte, habe ich nebenbei Geschäfte gemacht. Offline. Dann habe ich das Geld aus meinen Geschäften herausgezogen, weil ich eine Zukunft in Bitcoins gesehen habe. Deshalb habe ich gekauft. Bis vor einem Jahr hat Michael Kimarang noch als Buchprüfer gearbeitet, aber seinen festen Job hat er an den Nagel gehängt für den Traum vom schnellen Reichtum als Bitcoin-Händler. Mittlerweile trägt Michael Kimarang Designeranzüge und fährt einen teuren Geländewagen. Solche Erfolgsgeschichten ziehen, gerade bei den vielen jungen Leuten in Afrika. Ali Khan Sachu. Wir haben einen kometenhaften Anstieg der Kurse erlebt. Ich beobachte die Märkte schon mein ganzes Leben und das hat es einfach noch nie gegeben. Das hat die Leute angelockt. Genau wie er auf tiefes Misstrauen gegenüber etablierten Institutionen wie Banken oder auch den nationalen Zentralbanken. Die haben auf dem afrikanischen Kontinent häufig genug total versagt. Wir haben Länder gesehen, wo der Wert der Währung gleich null ist. Zimbabwe, Venezuela, Somalia, obwohl sie die Regierung hinter sich haben. Die unregulierten Kryptowährungen sind da die bessere Alternative, sagt Raymond Kaptich. Der ehemalige Ingenieur verdient sein Geld heute ebenfalls ausschließlich digital, in einem Club von Bitcoin-Schürfern und mit der Werbung neuer Investoren. Nehmen Sie 1% Ihres Kapitals, stecken Sie es in Kryptowährungen und sehen Sie sich das Ergebnis 3, 6, 9 Monate später an. Jeder, der auf mich gehört hat, hat seine Investition vermehrt.
Has increased their investment.
Jeder neue Geldgeber für den Club bringt ihm zusätzliches Einkommen. Solche Geschäftsmodelle sind ein Grund, warum der kenianische Zentralbankchef Patrick Njoroge die Kryptowährungen mehrfach als Schneeballsystem verdammt hat. Es ist völlig klar, dass wir sie von unserer Seite nicht unterstützen können. Wenn sie investieren wollen, es ist eine Art Blase, also seien sie darauf vorbereitet, dass sie ihr ganzes Geld damit verlieren.
Be ready to lose all your money.
Kenias Kryptoinvestoren wollen von diesem Pessimismus nichts hören. Selbst der jüngste heftige Einbruch des Bitcoin-Kurses macht Händler Michael Kimarang keine Angst. Er ist nur vorübergehend, sagt er, und die originalen Bitcoins sind für Profis wie ihn ohnehin längst out. Deshalb glauben wir nicht, dass es einen Bitcoin-Crash geben wird und die Leute ihr Geld verlieren. Keiner investiert viel in Bitcoins, sondern mehr in die alternativen Kryptowährungen. Und davon gibt es viel zu viele. Die können gar nicht alle crashen.
Aus Kenia berichtete Linda Staude. Zu Bitcoin und anderen Kryptowährungen gibt es derzeit viele Meinungen, aber auch viele Missverständnisse. Mein Kollege Klaus Ulrich hat deshalb mit Jochen Möbert gesprochen. Der ist Analyst bei DB Research, einer Forschungsabteilung der Deutschen Bank. Zu den Punkten, die er wissenschaftlich untersucht hat, gehört auch die Frage, die derzeit die Gemüter erhitzt. Ist der Bitcoin überbewertet oder vielleicht sogar unterbewertet?
Ich glaube, die Preisentwicklung ist das, warum sich alle damit beschäftigen letztendlich. Die wenigsten kommen von der Technikseite. Sondern die meisten sehen, ups, da passiert was Außergewöhnliches. Wir haben fast täglich Preissprünge von 20% gegenüber dem Vortag. Und so zieht der Bitcoin immer mehr Aufmerksamkeit auf sich. Aber wenn man es dann ökonomisch betrachtet, was ist denn eine Überbewertung? Dann sagt der Ökonom, naja, eine Überbewertung liegt dann vor, wenn der Marktpreis relativ zu irgendeinem fairen Preis zu hoch ist. Also über dem fairen Preis liegt der Marktpreis. So, jetzt muss man dann jeden fragen, der sagt, der Bitcoin ist über- oder auch unterbewertet, auch diese Position gibt es ja, was ist der faire Preis? Und da ist die Antwort oft sehr dünn, weil der Bitcoin ist ein völlig anderes System als alle anderen Währungen, Anlageobjekte, Rohstoffe, die wir bisher kennen. Wir haben keine Erträge, wir haben keine Dividenden, wir können kein Barwertmodell ansetzen und damit einen fairen Preis ausrechnen. Wir haben keine historischen Maßgaben, keine historischen Preisverhältnisse, die uns irgendwie helfen, den Preis einzuordnen. Und entsprechend sind alle Aussagen zu Über- oder Unterbewertungen extrem fragwürdig.
Dafür ist die Entwicklung sozusagen noch nicht weit genug gediehen.
Ja, genau das. Der Bitcoin hat noch keine große Marktdurchdringung. Er wird vor allem als Spekulationsobjekt benutzt und entsprechend haben wir für solche Instrumente eigentlich keine Maßstäbe in der Ökonomie, um den Bitcoin zu bewerten.
Ich fand sehr interessant in Ihren Ausführungen, dass Sie Bitcoin als Chance für Entwicklungsländer bzw. für Länder, in denen Bankensysteme noch nicht so verbreitet sind wie in westlichen Industriestaaten, sehen. Könnten Sie das nochmal erläutern? Inwiefern liegt da eine Chance?
Ja, das kommt auch viel zu kurz, diese Aussage, weil unter den Bitcoin-Developern, also unter den Software begeisterten Menschen, die das System vorantreiben und verbessern, wird das immer wieder als einer ihrer Kernpunkte genannt, dass sie den Menschen in Entwicklungsländern Bankgeschäfte und Finanzprodukte anbieten wollen. Das ist bisher in vielerlei Hinsicht nicht möglich. Stellen Sie sich vor, wir haben wahrscheinlich mehrere hundert Millionen Menschen, die nicht mal einen Personalausweis haben. Die können entsprechend auch kein Bankkonto eröffnen und entsprechend sind sie abgeschnitten von allen Finanzprodukten. Und da könnte die Kryptowelt eine Alternative und ein komplementäres Produkt zu den Bankgeschäften darstellen, weil die Menschen vermutlich schon heute oder auch in den nächsten Jahren ein Handy haben und damit auch dann Zugang zu einem Zahlungssystem haben, das sie weltweit nutzen könnten.
Geben Sie Bitcoin eine Zukunft oder vielleicht sogar eine große Zukunft?
Eine Zukunft auf jeden Fall, weil dieses globale dezentrale System ist extrem schwer wieder wegzubekommen. Also die Entwicklung geht ja jetzt schon über fast 10 Jahre. Entstanden ist es ja im Jahr 2009, der erste Bitcoin. Entsprechend hat es deutlich höhere Preisvolatilitäten in der Vergangenheit gegeben und deutlich stärkere Beschädigungen des gesamten Systems in der Vergangenheit, als wir das aktuell erleben. Das System global zum Beispiel zu regulieren, ist eine große Herausforderung. Entsprechend dürfte der Bitcoin noch eine ganze Zeit lang Teil unserer Welt bleiben und hat eine große Zukunft. Darüber kann man nun streiten. Es gibt durchaus bessere Technologien heute, auch in der Kryptowelt. Und die traditionelle Finanzindustrie holt auch auf. Zum Beispiel im Zahlungsverkehrssystem kann man eigentlich fest davon ausgehen, dass Ende diesen Jahres sekundenschnelle Überweisungen möglich sind. Entsprechend ist der Wettbewerb da, auch von der traditionellen Industrie bessere Produkte anzubieten und sich weiterzuentwickeln. Wenn man in der Kryptowelt selbst schaut, gibt es auch dort bessere Technologien als der Bitcoin. Aber worüber reden alle? Die meisten reden über Bitcoin und wenige reden dann über andere Kryptowährungen. Entsprechend könnte in der Kryptowelt zumindest der Bitcoin doch die höchste Marktdurchdringung weiterhin haben und relativ zu den Banken eine Nische besetzen und doch noch eine Zeit lang bei uns bleiben.
Jochen Möbert von DB Research über Bitcoin und andere Kryptowährungen. Die Fragen stellte mein Kollege Klaus Ulrich. Der Online-Händler Amazon ist in den vergangenen Jahren massiv gewachsen und beschäftigt weltweit rund 500.000 Menschen. Da überraschte die Ankündigung der Zentrale in Seattle, mehrere hundert Stellen zu streichen. An wirtschaftlichen Problemen soll das aber nicht liegen, Markus Schuler berichtet.
Die Stellenstreichungen kommen nach einer 8-jährigen Phase, in der Amazon kräftig gewachsen ist. Von allein 5.000 Mitarbeitern im Jahr 2010 in der Firmenzentrale in Seattle auf mittlerweile rund 40.000 an seinem Hauptstandort. Einem Zeitungsbericht zufolge sind einige Abteilungen jedoch zu groß geworden und verfügen nun über zu viele Mitarbeiter. Betroffen ist nur der Onlinehandel, jedoch nicht zum Beispiel das Cloud-Geschäft. Das Unternehmen hat einen Einstellungsstopp erlassen. Die Zahl der offenen Stellen am Standort Seattle wurde von 3.500 im vergangenen Sommer bereits halbiert. Ein Amazon-Manager sagte gegenüber der Zeitung Seattle Times, Amazon-Chef Bezos wolle mehr Druck auf die Manager ausüben, um die schwächeren Performer auszusondern und eine bessere Ausgabendisziplin durchzusetzen. Analysten sagen, für ein Unternehmen mit mehr als einer 500.000 Mitarbeiter sei dieser Schritt nichts Ungewöhnliches. Amazon ist der zweitgrößte Arbeitgeber in den USA. Die Kündigungen sind im Vergleich zum Softwarehersteller Microsoft oder Flugzeugbauer Boeing eher niedrig. Diese haben in der Vergangenheit immer wieder tausende Mitarbeiter auf einmal entlassen.
Amazon baut einige Stellen ab, wächst aber weiter. Das war's vom Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Um die Technik kümmerte sich Jonas Imminger. Ich bin Andreas Becker. Wir sagen danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.